swiftly analyze, swiftly analyze.
Herzlich willkommen bei Swiftly Analyze. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur heutigen Folge. Heute wird es gehen um Ruin the Friendship, das nächste Lied auf dem Album. Bevor wir das tun, haben wir aber wie immer natürlich auch ein paar andere Dinge zu sagen. Unter anderem müssen wir uns entschuldigen. Ich glaube, dass vielleicht vor allem insbesondere PsychologInnen, die uns zugehört haben, gecringed haben. uns ist nämlich ein sehr peinlicher Fehler unterlaufen. Ich sage jetzt absichtlich an dieser Stelle uns, was sich herausgestellt hat, dass es überhaupt nichts bringt, wenn zwei Leute in diesem Podcast sitzen, weil wenn Melissas und meine Hirne farten, dann gleichzeitig. Scheinbar. Ja, und zwar geht es explizit darum, dass wir das letzte Mal gesagt haben, dass die ICD-11 bzw. 10, dass das ein Manual ist. Das ist es aber nicht. Das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Melissa, bitte hier die offizielle Definition.
Das ICD ist die International Classification of Diseases. Also das sind im Endeffekt einfach alle Erkrankungen, die es gibt. Also nicht nur psychische Erkrankungen, sondern alle klassifiziert. Es stehen halt Symptome drin und so, aber es ist kein Manual im Sinn von Anleitung oder sowas.
Genau, und das ist auch berechtigt, dass PsychologInnen da cringen, weil das lernen wir, glaube ich, relativ früh schon im Studium. Und eigentlich wissen wir das ja auch, dass es kein Manual explizit ist. Aber deswegen an dieser Stelle nochmal gesagt, es tut mir leid. Es tut uns leid. Shame on us.
Ja, so eine Aufnahme ist auch einfach kognitiv anstrengender. Passiert das.
Hast du einen Nachtrag, Team, letzten Mal?
Ich habe keinen Nachtrag, aber ich habe einen kurzen Werbeblock. Keine bezahlte Werbung, obviously. Aber ich möchte euch ein Buch ans Herz legen. Und zwar heißt es 13 Polaroids of Us. Und da geht es um Tara. Und Tara ist Hochzeitsfotografin und sie lernt jemanden kennen, beziehungsweise trifft jemanden wieder. Es ist quasi ein Second Chance Roman. Das Besondere an diesem Buch, das ist geschrieben von der lieben Justine Poost und das basiert auf einer wahren Story. Und zwar ist Storygeberin die liebe Tascha, die ich selbst kenne. Die ist auch im Swift Space und ist eine ganz liebe Maus. Bloggt auch auf Instagram und ich glaube auch auf TikTok unter dem Namen Worte im Licht. Ist also auch Buchbloggerin. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich jetzt so bezeichne. Genau, auf jeden Fall möchte ich dieses Buch bewerben. Das ist jetzt letzte Woche, wenn ihr es hört, vorletzte Woche rausgekommen. Und ich habe mein Exemplar noch nicht, weil ich mir natürlich ein signiertes Exemplar vorbestellt habe und das noch nicht da ist. Aber unabhängig davon weiß ich jetzt schon, dass es eine ganz große Empfehlung ist. Und es ist auch so ein bisschen Taylor-related, weil Sabine hat es, glaube ich, auch schon festgestellt. Es ist ja 13 Polaroids of Us, also obviously Taylor-related. Und es gibt auch eine Playlist zum Buch. Und da ist auch Taylor mit drin. Also ist das hier vielleicht gar nicht so falsch platziert, diese Werbung.
Wenn wir sonst eigentlich nichts mehr, glaube ich, zum Nachtragen haben zum letzten Mal, ja, können wir jetzt eigentlich schon zum nächsten Thema kommen. Für alle, die es nicht wissen, aber ich schätze mal, dass alle, die zuhören, die wissen das, geht es ja um den sehr bekannten Friends-to-Lovers-Trope. Das heißt, Leute, die vorher Freundschaft waren, hatten und dann eventuell nicht auf eine Beziehung eingehen. Deswegen, vielleicht vorher, kennst du das? Hattest du das selber schon? Bist du so klassisch von der Freundschaft in die Beziehung gerutscht?
Gibt es Leute, die das noch nicht gemacht haben? I don't know.
Ich muss sagen, das hatte ich nie.
Doch, ich schon.
Ich glaube, bei mir vielleicht maximal in einem Fall. In den meisten Fällen war es bei mir so, also vielleicht dachte die Person, wir wären befreundet. Aber ich hatte schon immer eine klare Intention. Hinter der Freundschaft.
Ja, das ist aber auch ein spannender Punkt, ne? Also es gehören ja dann auch immer zwei dazu. Also es kann ja durchaus sein, das werden wir später vielleicht auch im Text nochmal, vielleicht war es ja für die eine Person, wobei doch in dem Text war es, glaube ich, relativ eindeutig für beide eine Freundschaft. Aber auch das kann ja natürlich sein, dass es für eine Person Freundschaft ist und für andere nicht. An der Stelle möchte ich einfach mal kurz ranten über diesen Begriff mit, sie lässt ihn in der Friendzone oder so, weil I get the concept, aber das wirkt, finde ich, ein bisschen so, als würden, und insbesondere bei Frauen wird das ja dann oft gesagt, oder auch bei Minderjährigen wie bei Mädchen, Jungen, Erwachsenen, wie auch immer, ist es immer so, ja, die sind befreundet, irgendwie halt Mann, Frau, und dann lässt sie ihn so in der Friendzone. Aber sie ist ihm, in dem Moment, wo sie befreundet sind, ja auch nichts schuldig. Und oft wirkt es, finde ich, so, als wäre das was Negatives, wenn sie, und insbesondere bei Frauen wird es halt kritisiert, wenn dann der weibliche Teil dieser Freundschaft das auch bei einer Freundschaft belassen will.
Ja.
Und es wird dann eher so judgy gesagt, aber warum? Also niemand ist da irgendwem was schuldig. Und ich glaube halt auch, so selbst wenn eine Person eher romantische Beziehung anstrebt, ich glaube, die Freundschaft kann auch weiter funktionieren. Selbst wenn die andere Person das nicht möchte, ist vielleicht ein Hot Take, I don't know.
Ich finde es ein bisschen schwierig.
Aber es ist schwierig, genau. Und man muss das halt, finde ich, dann schon auch irgendwie kommunizieren und so.
Ja, also ich finde, es ist irgendwie, kommt drauf an, ob man vorher drüber geredet hat. Also wenn du halt irgendwie, wenn einer Person klar ist, der andere will eigentlich die ganze Zeit was,
ja,
die andere will was von mir, finde ich, sollte man drüber sprechen in einer Art und Weise. Vor allem, weil halt der eine der Parteien dann immer leidet.
Ja, sprecht miteinander, Leute, sprecht miteinander.
Hat aber jetzt nichts, da liegt dann aber nicht nur die Schuld, finde ich, bei der Person, die halt die andere in der Friendzone
lässt. Nee, gar nicht.
Bleiben lässt. Das ist halt irgendwie dann so ein Kommunikationsproblem, ganz offensichtlich. Aber ich glaube, was halt auch dahinter steckt, ist halt einfach dieses Vorurteil, dass jetzt vor allem heteronormen Beziehungen, jetzt nicht unbedingt sexuell gesehen, dass einfach dieses Männer und Frauen können nicht befreundet sein, Quatsch.
Ja.
Also halt, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Irgendwie steckt da halt ja irgendwie mit drinnen. Und deswegen, wenn du eh schon davon ausgehst, man kann nicht befreundet sein, dann gehst du natürlich auch davon aus, dass sie einen absichtlichen Freundsohn sein
wird. Ja, ja, finde ich nicht gut. Ich muss gerade irgendwie an Twilight denken. Auch mal kurz fürs Protokoll. Also wenn das mit Friendzone und hier Beziehung nicht klappt, das heißt nicht, dass ihr euch in das Baby der anderen Person verlieben müsst.
Ich glaube, für alle Leute, die Twilight nicht gelesen haben und gesehen haben, wirkt das jetzt ein bisschen out of context. Aber selbst wenn man es in den Kontext setzt, wird diese Geschichte nicht besser.
Es bleibt sehr weird.
Ja, dann würde ich sagen, genug von allgemeinen Brands to Lovers. Lass uns über die Lyrics reden. Ich habe das Gefühl, dass Melissa hier jetzt sehr viel mehr beitragen kann als ich. Deswegen habe ich mir gedacht, ich tue es mal kurz inhaltlich zusammenfassend. Mhm. Alle, die die Lyrics jetzt nicht so im Kopf haben. Aber allgemein kann man das Ganze so ein bisschen eingliedern in drei Akte. Das heißt, du hast einerseits Taylor, wie sie sich in der Jugend beschreibt mit der Beziehung, quasi wie sie die Freundschaft beschreibt. Dann hast du diese Prom Night, die, glaube ich, ein wichtiges Szenario ist. Dann hast du die Bridge, die so ein bisschen innerer Monolog ist, wo die Person sitzt, sich selber sagt, so Dinge wie don't make it awkward in second period, might piss your ex off. Das heißt, das sind so Dinge, die man sich quasi selber sagt, warum man quasi jetzt nicht jetzt das doch versuchen möchte, die Beziehung oder das seine Gefühle zu offenbaren, ihre Gefühle zu offenbaren. Dann hast du zum Schluss das Setting, dass dieser Anruf von Abigail ist es. Den Hint habe ich übrigens mittlerweile schon verstanden, dass das ihre Kindheitsfreundin ist, die immer wieder mal vorkommt. Und dann halt dieses Begräbnissetting, würde ich mal sagen.
Vielleicht erstmal so auch zum Reinkommen. Ich muss sagen, ich mag das Lied sehr gerne. Ich mochte es auch von Anfang an. Das war jetzt nicht bei allen Liedern auf dem Album so, aber das mochte ich eigentlich von Anfang an. Es ist so very country Taylor. Auch vom Storytelling her geht es, finde ich, sehr in die Country-Richtung.
Inwiefern?
Also, jetzt muss ich wieder, das ist jetzt gerade wieder voll der, nicht Gedankensprung, aber ich muss ein bisschen ausholen. Es gibt ja auf Disney Plus, kann man das gucken, die Folklore Long Pond Studio Session, wo sie quasi das Folklore-Album gespielt haben und immer ein bisschen was zu den Liedern dazu gesagt haben. Mhm. Und auch bei The Last Great American Dynasty erklärt Taylor das so, dass dieses Country-Songwriting ist immer so, das ist dann so, there was a man, and then there's a woman, and they meet, and they fall in love, and they have a child, and this child is me. So irgendwie sagt sie das. Und ich finde, da ist es hier auch so ein bisschen, dass sie so, okay, wenn man Taylor kennt, kann man sich schon denken, dass es da um sie geht. Aber am Anfang ist es eher so, naja, ich erzähle hier so eine Highschool-Geschichte.
Ja.
Und in dem Moment, wo dann aber Abigail genannt wird, du hast es ja auch schon gesagt, da weiß man, okay, es geht tatsächlich um sie selbst. Und das finde ich so very country und auch alles so beschrieben auch. Und dieses, wir fahren auf der Landstraße. Und ja, das gibt mir sehr Country-Vibes und eben auch von der Musik her.
Dann wird dieses, wir sind auf dem Highschool-Dance und alles schaut shitty aus.
Genau.
Und da sind Lichter sind schlecht.
Genau.
Das fand ich übrigens sehr smart von ihr, dass sie so ganz spezifisch die Settings auch wieder beschrieben hat in dem Lied, weil ich mir gedacht habe, das hilft den Leuten sehr, sich in diese Lieder auch reinzuversetzen. Also wenn es halt wirklich so ganz spezifisch ist, wie der Boden ausgeschaut hat, wie sehr es angefühlt hat. Und das ist wieder sehr relatable. Boah, ist es so, ist schon smart.
Ja, und das ist auch das, da haben wir ja, ich glaube, in der Albumfolge auch schon drüber geredet, dass ja viele Leute sagen, auf dem Album das Songwriting ist so cheap. Also, dass die Lieder einfach nicht gut geschrieben sind. Und das finde ich halt überhaupt nicht. Also, es ist, das Lied finde ich auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wenn man sich, so wie es beschrieben ist, einfach super schnell die Szenen reinversetzen kann. Man hat so ein Bild vor Augen, wie es ausschaut, was passiert oder wie die Menschen in diesen Liedern empfinden, auch hier. Und deswegen finde ich das auch gut geschrieben. Sie verwendet da auch Motive, Themen, die auch in anderen Songs vorkommen. Und zwar insbesondere von den eher früheren Alben. Also eher so Richtung Fearless Album, Red Album, was für mich auch wieder so ein Bezug zur Highschool- und Country-Zeit ist. Also gerade Fearless war ja noch so komplett Highschool-Zeit und Red war ja noch so dieser Übergang zwischen Country und Pop. Und sie nutzt quasi Motive und Themen, die sie auch auf den Alben verwendet hat. Und das unterstreicht für mich auch noch mal so ein bisschen, dass es auch bewusst so diesen Country-Vibe haben soll, um eben den Bezug zu Highschool-Taylor herzustellen.
Ja, und ihre Jugend ist halt einfach auch Country.
Ja, voll.
Also,
because Nashville.
Ja, passt perfekt Nashville.
Genau. Ich habe auch wieder versucht, so für die einzelnen Strophen, Refrains, wie auch immer, so ein bisschen Überschriften und Zusammenfassungen zu finden oder halt das auch ein bisschen irgendwie zusammenzufassen. Und für die erste Strophe habe ich mir so notiert, es ist insgesamt sehr romantisch, so ein bisschen teeny, flirty. Ich habe auch online gefunden, dass jemand meinte, naja, hier wird ja beschrieben, das Grey Overpass full of neon names, dass man hat so dieses Gräuliche und dann stechen so diese Neon-Schilder raus, was so, man so interpretieren kann als das langweilige Leben versus die Aufregung, die da irgendwie durch diese ganze Situation entsteht.
Ja.
Sie beschreibt ja auch, ja, we're driving 85. Also ich habe es jetzt mal in den Umrechner eingegeben. Es sind so ungefähr 137 Kilometer pro Stunde. Also bitte fahrt nicht so schnell auf Landstraßen. Ich habe auch irgendwie mal kurz nachdem das Album rauskam, hat eben, ich glaube, die Stadt Nashville oder so eben, oder diese Gallatin Road ist eine Verbindungsstraße zwischen Nashville und noch irgendwo. Und da hat irgendein zuständiger Bürgermeister oder so gesagt, Leute, es ist nicht erlaubt, hier 85 miles per hour zu fahren. Genau, also hier sieht man auch schon, das ist so ein Verweis, ein Hinweis auf Nashville. Also wir sehen, es scheint alles so zu ihrer Highschool-Zeit zu spielen. Sie lebt in Nashville. Und das bestätigt sich später im Text auch eben nochmal. Und sie beschreibt da eben eine Freundschaft mit, ja, wir verbringen hier Zeit miteinander, wir schauen zusammen von deinem Bruder im Auto ein Spiel an und du hast so ein tolles Lächeln. Und dann denkt man, oh, könnte eine Beziehung sein? Und dann im Chorus ist dann eben die Auflösung, nee, sie sind nicht in einer Beziehung, sie sind FreundInnen, aber Taylor hat einen harten Crush. Und an der Stelle auch nochmal, wir unterstützen kein Cheating.
Ich wollte gerade genau das sagen, die Lyrics haben mir tatsächlich ein bisschen einen Ick gegeben. Also vor allem auch aus Consent-Gründen.
Ja.
Dieses, es gab keine Invitation, aber ich hätte dich trotzdem küssen sollen.
Ja.
Ja. Schwierig.
Ja. Ich, in meinem Kopf fragt sie dann, can I kiss you? Dann ist okay, die andere Person sollte schon zustimmen.
Ja.
Ein Thema, was hier im Refrain aufkommt, ist dieses ich mag dich, ich bin verliebt in dich, aber du hast eine feste Freundin. Und das kommt eben bei Taylor in den früheren Alben öfter mal vor. Es gibt einmal ein Lied auf dem Red-Album, das heißt Girl at Home. Da ist es aber eher so umgekehrt, so dass sie angeflirtet wird und sie mag den Typen auch, aber sie sagt, don't look at me, you've got a girl at home and everybody knows that. Also da ist sie auch gegen Cheating. Oder ja, auch ganz bekannt ist You Belong With Me, wo sie beschreibt, dass sie eben in einen guten Freund verliebt ist und der hat eine Freundin und die aber aus Taylors Sicht überhaupt nicht zu ihm passt und so.
Side Note übrigens, ich finde eines der schlimmsten Lieder, was diese Art von Geschichte betrifft, das kennst du noch von der Avril Lavigne Girlfriend.
Oh Gott, ja.
Oh mein Gott, diese Lyrics.
Singe ich sie trotzdem mit?
Natürlich. Aber das Musikvideo auch schon, dieses Shaming von dem klassischen, unter Anführungszeichen, weiblichen Gleichtreten. So, ich bin das Rottbuck, es ist so Pick Me Girl.
Es ist richtig Pick Me. Es ist ja auch You Belong With Me, ist so Pick Me, weil es ist eine Sache zu sagen, ich finde, die Person passt nicht zu dir. Oder zu sagen, die Person passt nicht zu dir, weil die ist ja so ein typisches Mädchen.
Ja.
Very pick me, aber es passt halt auch in die Zeit einfach.
Und du solltest mit mir zusammen sein. Oh.
es passt halt in die Zeit.
Ja, naja.
Genau. Im Refrain, im Endeffekt hattest du das ja schon gesagt, der Text ist dann so, es war jetzt keine Einladung, aber ich hätte dich küssen sollen. Es war jetzt nicht irgendwie convenient, aber deine Freundin war weg und deshalb hätte ich dich küssen sollen. Und dann kommt eben die zweite Strophe, wo wir in einem anderen Setting sind. Hier bestätigt sich eben so dieser Highschool-Rahmen, weil wir eben Prom haben oder Prom-Night, also Abschlussball. Und auch hier finden wir wieder einen Verweis. Also es ist sehr indirekt, aber ich finde es, das habe ich auch vor längerem schon mal online gelesen und ich finde es ganz schön. Und zwar die Zeile mit Disco Ball makes everything look cheap, weil sie nutzt hier das Wort Disco Ball, also eine Disco-Kugel.
Warum guckst du so? Ich muss nur gerade was anderes denken.
Sie benutzt hier den Begriff Disco Ball und sie singt auch in einem anderen, späteren Lied von einer Disco-Kugel.
Sammy,
denkst du gerade, was ich denke, dass du denkst?
Meine Augen sind weiter gewandert. Schon zu der Line, Entschuldigung, kurzer Vorgriff. But as this 50 Cent Song played, und ich hatte mir damals ist das erstmal gerade vorgestellt, das ist Candy Shop.
Oh, thank you to the Candy Shop.
Gott, das ist ja romantisch.
Okay, nein, ich will gerade eigentlich auf ein trauriges Lied hinweisen, Sabine.
Zurück zu den Balls.
Also, und zwar gibt es oft im Folklore-Album das Lied Mirrorball. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Mm-mm. Ich glaube, es könnte dir auch gefallen. Das war eins der ersten Lieder oder wenn nicht sogar das erste Lied, das sie fürs Folklore-Album geschrieben hat, ja. Wo es so drum geht, okay, die ganzen Konzerte wurden jetzt abgesagt, Pandemie und so weiter. Mm. Und I'm still trying everything to keep you looking at me. Und ich bin quasi wie so eine Disco-Kugel. Ich bin zerbrochen, aber wunderschön und scheine und so weiter und so fort. Und ich bin da nicht so in den Feinheiten der englischen Sprache drin. Deswegen ist das jetzt auch wieder was ich nur irgendwann mal gelesen habe und mir aber gemerkt habe, dass so der Begriff Mirrorball so ein bisschen vielleicht auch die erwachsenere Version oder die reifere Version von Disco-Ball ist. Und somit auch so Disco-Ball so ein bisschen cheaper ist als ein Mirrorball, was diese Zeile unterstreicht mit Disco-Ball makes everything look cheap.
Mhm.
Während in Mirrorball, das ist die erwachsene Version von ihr und sie identifiziert sich damit, dass sie sagt, ich will, dass jeder zu mir guckt und ich teile meinen Schein, aber ich brauche halt auch das Publikum und die Lichter, um wirken zu können.
Ja,
genau. So viel dazu, Verweis zu anderen Liedern und nicht 50 Cent.
Kennst du das Gilmore Girls, hast du nie geschaut, oder?
Das steht auch seit Jahren auf meiner Liste.
Dann gibt es ein Lied, ich glaube, es heißt Reflecting Light.
Okay.
Und musst du nur gerade dran denken, weil da geht es auch um dieses Konzept von, wenn du quasi, du selber nimmst die positiven Emotionen von deinem Gegenüber auf und reflektierst sie zurück und andere Leute scheinen dann auch wegen dir. Dann musst du jetzt so gerade wegen Mirrorball auch denken, dass es auch so sein könnte, dieses, ich spiegle es an euch zurück.
Ja. Ja, schönes Motiv. Und deswegen gab es nämlich auch, nochmal kurzer Sprung, als Harry Styles sein neues Album announced hat, das jetzt auch schon draußen ist, auf dem Cover. Das Cover finde ich übrigens ganz wild.
Ja.
Aber da ist auch ein Disco-Ball, also ein Mirror-Ball drauf. Und da gab es dann so den Witz, haha, guckt mal, Taylor ist auf Harrys Albumcover mit drauf.
Aber nicht nur so, wie wir jetzt letztens gelesen haben. Hatte ich dir das doch
gesagt? Ja, du hast es mir geschickt, wenn man, also zur Info an euch, super viele Songzeilen aus dem neuen Harry-Album findet man so oder so ähnlich auch auf irgendwelchen Taylor-Alben. I'm a Child of Divorce.
Ich mag das Album auch, muss ich sagen.
Ich mag's schon. Es hängt jetzt nicht so bei mir im Kopf fest.
Das stimmt, ja.
Es ist ein Album, das ich eher nebenbei höre, was, glaube ich, ein bisschen dem Album Unrecht tut, weil es, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle lyrisch schon ganz stark ist. Aber es ist für mich so ein Sommer, ich fahre im Auto Album oder ich gelaufen Album. Ich meine, Harry ist jetzt ja auch Marathonläufer. Ich finde, das Album bringt den Vibe.
Aber es ist kein Techno.
Nein, es ist kein Techno.
Das sind die AmerikanerInnen, die so waren, so, oh mein Gott, so Techno. So,
es nein. Ist überhaupt kein Techno.
Okay, heute gehen unsere Gedanken überall hin.
Außer zum Lied. Okay, nachdem sie die Prom-Szene beschreibt, geht sie wieder in den Chorus, der in dem Fall ein bisschen abgeändert ist. Wie du schon gesagt hast, sie sagt hier, als der 50 Cent Song gespielt hat, hätte ich dich küssen sollen. Es wäre mein bester Fehler gewesen. Genau. Es geht dann in die Bridge und in der Bridge löst sie aus meiner Sicht so ein bisschen auf, warum sie nicht den Schritt weitergeht, weil sie hat eben Angst, dass es schief geht, dass die Freundschaft kaputt geht, dass es awkward wird. Und sie sagt auch, might piss your ex off. Also scheinbar ist das Girlfriend aus der ersten Strophe inzwischen die Ex. Und das ist ja auch wieder so ein Trope, das man in der Popkultur oder auch in der Literatur öfter findet. Dieses, es gibt irgendwie eine Freundschaft zwischen Mann und Frau, der Mann hat eine Freundin, irgendwann ist Schluss und dann wird die Freundschaft zur Beziehung und dann ist die Ex-Freundin böse, weil ich habe es ja die ganze Zeit schon gewusst und so weiter. Also auch ein Trope, der eben öfter vorkommt.
Ich finde, es spricht aber auch für die Angst, die sie quasi da internalisiert hat. Also ich finde, ja, ist echt dieser Absatz oder diese ganze Bridge ist so halt internalisierte, kreisende, negative Gedanken.
Ja. Rumination.
Rumination. Also alles, was irgendwie so im Kopf sich weiter kreist. Und dieses, jetzt hat er eigentlich keine Freundin mehr.
Ja.
Aber trotzdem traut sie sich's nicht.
Ja, also sie zweifelt da ganz stark, auch die letzte Zeile mit diesem staying friends is safe, doesn't mean you should. Also sie weiß, es wäre die sichere Option, Freunde zu bleiben. Das heißt jetzt nicht, dass man immer auf der sicheren Seite bleiben sollte. Man soll schon auch was riskieren, aber sie tut's halt nicht. Und dann geht's eben weiter in den nächsten Verse, wo sie sagt, okay, ich bin jetzt aus der Schule draußen und ich habe mir dazu geschrieben, jetzt wird's traurig, Taylor bricht uns das Herz, das Thema wird düster, von Highschool-Romanze zu Tod und Beerdigung.
Mhm.
Und zwar erzählt sie da eben, dass sie, als sie aus der Schule draußen war, haben sie so ein bisschen den Kontakt verloren und dann hat Abigail sie eben angerufen mit den schlechten Nachrichten und du hast es schon gesagt, Abigail ist Taylors beste Freundin seit der Highschool-Zeit, Taylor war auch Trauzeugin bei Abigail, wird auch zum Beispiel im Song 15 auf dem Fearless-Album erwähnt. Und Abigail taucht zum Beispiel auch in der Miss Americana-Doku auf. Also die ist jetzt kein Promi oder so, aber ich würde mal sagen, so im Fandom kennt und erkennt man sie. Und ja, Abigail hat mir den schlechten Nachrichten angerufen und goodbye and we'll never know why. Dazu will ich später nochmal was sagen, wenn wir mit dem Text gerade durch sind, so zu dem Thema, um wen geht's denn eigentlich?
Ja.
Und dann kommt wieder ein Chorus, wieder abgeändert. Und hier wiederholt sie die Zeile mit dem It was not an invitation. Aber hier geht's eben nicht drum, es war jetzt keine Einladung, dich zu küssen, sondern so quasi, ich war eigentlich nicht unbedingt zur Beerdigung eingeladen. Und sie ist trotzdem hingeflogen und sie gibt hier zu, ich hätte so viel zu sagen gehabt, aber ich habe es dir nie gesagt. Dann kommt so diese Zeile und ich weiß, die ersten wahrscheinlich 10 bis 15 Mal, als ich das Album gehört habe, habe ich jedes Mal geheult. Als sie dann sagt, I whispered at the grave, should have kissed you anyway. Also sie erkennt dann eben, sie hätte ihn küssen sollen, sie hätte das Risiko eingehen sollen und sie hat es nicht getan und sie bereut es eben total. Und dann geht es eben nochmal in den Post-Chorus und da taucht jetzt endlich der Songtitel auf und sie sagt, my advice is always ruin the friendship. Also sie sagt hier, riskiert's einfach, besser als nie zu wissen, was passiert wäre. Und sie widerspricht sich hier auch, sie widerspricht hier im früheren Selbst, wo sie auf dem Midnights-Album in Dear Reader sagt, don't take my advice, hört nicht auf mich. Und jetzt sagt sie, ja, hier ist noch trotzdem noch mal ein Rat. Riskiert's, ruined the friendship.
Außer die Person ist in einer Beziehung.
Also die Person ist in einer Beziehung, dann lasst sie die Beziehung in Ruhe.
Lieber die Freundschaft beenden, finde ich, als sich einmischen.
Ja, und sie sagt eben auch, answer the question, also beantworte die Frage, anstatt dich das ganze Leben lang zu fragen. Nutz die Chance, bevor es zu spät ist. Und als ich den Titel zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, um ehrlich zu sein, es geht um Blake Lively.
Ja.
Aber
die sind doch mittlerweile, hieß es doch, die seien wieder doch irgendwie close, oder? Oder waren nie auseinander, das war nur von den Medien übertrieben?
Ja, also so nix gewiss war es mal nicht.
Ja.
Aber es wurden ja mittlerweile auch super viele Chats veröffentlicht und so im Rahmen von Gerichtsverfahren. So genau blicke ich jetzt auch nicht mehr durch, aber auf jeden Fall ist dieses Lied nicht über Blake Lively. Ich war positiv überrascht, als ich das Lied gehört habe. Ich habe geweint, als ich den Plot-Twist gehört habe. Und ich stimme ihr, glaube ich, kind of zu. Also ich glaube, ich würde auch eher zu Ruin the Friendship tendieren. Aber man muss es sich schon gut überlegen.
Ich finde aber Ruin the Friendship kann ja auch sein, muss nicht sein, ich gestehe der Person meine Gefühle, sondern kann auch sein, ich beende die Freundschaft.
Ja, stimmt.
Also es muss nicht sein, in irgendeiner Art und Weise muss man es ansprechen, ist das eher was für mich durchkommt.
Ja,
als
stimmt.
Dieses, ich muss jetzt unbedingt die Person damit konfrontieren. Ich finde es halt schon respektlos.
Ja, also wenn jemand in einer Beziehung ist, dann lass die Beziehung in Ruhe. Außer natürlich, der Person geht es in der Beziehung wirklich nicht gut oder so. Also im Sinne von missbräuchliches Verhalten oder so.
Ja, aber dann sind auch erstmal andere Dinge im Vordergrund, als jetzt zu versuchen, direkt mit der Person in die Beziehung zu gehen.
Richtig, genau. Das Thema, um wen geht es in diesem Song? Also es gibt Spekulationen, dass es in diesem Lied um quasi Taylors besten Freund aus Highschool-Zeiten geht. Der heißt Jeff Lang und der ist tatsächlich gestorben, als die irgendwie knapp Anfang 20 oder so waren. Wahrscheinlich an einer Überdosis Drogen. Es ist aber nicht ganz geklärt, ob es wirklich eine Überdosis war oder ob es ein Suizid war. Über ihn gibt es eben auch das Lied Forever Winter.
Winter.
Das heißt natürlich Forever Winter. Das Lied ist auf dem Red-Album, aber Red Taylors Version. Das ist ein From the Vault-Track. Und es war so, dass er gestorben ist und sie ist dann auf die Beerdigung geflogen und einen Tag später war irgendeine Preisverleihung, wo sie dann auch gesungen hat. Und da hat sie das eben auch angesprochen, dass sie jetzt gerade auf der Beerdigung war und so weiter. Und genau, über den ist eben dieses Forever Winter-Lied und eben aufgrund der Timeline und der Thematik und das eben explizit angesprochen wird, das ist ein Freund aus Highschool-Zeiten, der dann eben verstorben ist, geht man davon aus, dass dieses Lied über Jeff ist. Und ich glaube auch, dass seine Familie sich dazu geäußert hat. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, also weder bestätigend noch verneinend, aber genau.
Finde es eben interessant, dass das Lied auf dem Album ist. Also vor allem insbesondere, da ja so viele Tracks sich ja doch um, Gott, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, Travis drehen. beziehungsweise Attribute von Travis.
Attribute!
Deswegen finde ich es interessant, dass sie diese Geschichte dann, falls es sich wirklich um den ehemaligen Schulkollegen dreht, dass das explizit auf dem Album angesprochen wird irgendwie.
Ich muss auch sagen, ich mag das Lied, aber ich verstehe nicht ganz, warum es auf dem Album ist. Beziehungsweise mag sein, dass sie das jetzt halt einfach geschrieben haben und drauf haben. Aber das ist eins der Lieder, weshalb ich am Anfang gesagt habe, für mich ist das Motto, das Konzept des Albums nicht stringent durchgezogen mit diesem Showgirl-Vibe.
Das ist vor allem auch nochmal weird, hast du recht. Das ist gar kein Showgirl-Vibe.
Es ist überhaupt kein Showgirl-Vibe. Man könnte es vielleicht interpretieren in die Richtung, okay, ihr wisst nie, was gerade im Leben der Stars und eurer Promis und was auch immer passiert und wir sind irgendwie auch nur ganz normale Menschen, hatten irgendwie eine Kindheit, eine Jugend, haben da Herzschmerz erfahren und aber das ist so, finde ich, gut, so kannst du halt irgendwie jedes Album rein argumentieren und jedes Lied mit, ja schau, wir sind halt auch normale Menschen.
Ja.
Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass vielleicht irgendwas passiert ist, auch im Privatleben, was das irgendwie wieder ein bisschen hochgeholt hat. Und dass es ihr deshalb wichtig war, das vielleicht mit draufzunehmen. Oder vielleicht auch einfach wegen der Hook mit dem Ruin the Friendship, um Spekulationen anzuheizen.
Könnte aber auch eine Art Verarbeitung sein. Also so wie wenn du eine neue Person kennenlernst, die du voll liebst und wo die Beziehung voll intensiv ist, dass du irgendwie an vergangenen Beziehungen zurückdenkst.
Ja.
Und dann fängst du das so ein bisschen zu verarbeiten. Also ich meine.
Ja, das kann auch sein.
Travis ist ja obviously her person.
Ja.
Spezielle Person im Leben, da denkt man dann vielleicht irgendwie an vergangene Dinge zurück.
Das könnte auch sein.
Aber es passt trotzdem nicht ins Album.
Also ins Albumkonzept passt es nicht rein. Ich finde es aber trotzdem gut, dass es drauf ist, weil ich mag's. Wie findest du es denn?
Achtung, nachdem Melissa zuletzt dieses Meme gepostet hatte, muss ich mir jetzt hier revidieren. Ich finde vielleicht sogar die Akustikversion schöner. Weil, also gerade weil es so ein emotionales Lied ist, finde ich es in dem fast wieder ein bisschen, also ich finde es fast passend, dass wirklich auch so traurig und langsam gesungen ist. Was hältst du von der Akustikversion in dem Fall?
Ich musste auch an unser Meme denken, als ich es mir nochmal angehört habe, weil ich mir so dachte, also man hört diesmal wirklich auch einen Unterschied.
Ja.
Dieser Country-Vibe ist in der Akustikversion gar nicht mehr drin.
Nee.
Und ich finde es jetzt weder besser noch schlechter. Ich finde es anders. Wie du sagst, die Stimmung wird vielleicht ein bisschen besser rübergebracht. Dafür kommt der Plot-Twist nicht so hart.
Ja, das stimmt.
Der fehlt mir so ein bisschen. Und ich mag, dass Country Taylor mal wieder einen Auftritt hatte. Vielleicht ist das Lied auch entstanden, als sie eigentlich das Debütalbum für Taylors Version aufgenommen hat, die ja jetzt nicht veröffentlicht wurde bis jetzt so. Weil ich mag Country Taylor eigentlich auch.
Ich mochte an der Akustikversion explizit den Gedanken, dass es fast so geschrieben ist, als könnte sie es bei dem Funeral spielen, also bei dem Begräbnis, weil es von Anfang an gar diese melancholische Stimmung hat. Und deswegen finde ich mir den Gedanken schön, dass sie das genauso hätte halt da spielen können.
Das stimmt, ja.
Aber ja, du hast recht, das war gerade was anderes. Ja, gut. Dann haben wir heute ein bisschen die Reihenfolge umgedreht, weil Taylor ja mit dem Rat aufhört, dass man den Friendship ruinen soll, die Freundschaft zerstören soll, habe ich mir das natürlich wieder ein bisschen im Detail angeschaut, was denn die Wissenschaft dazu sagt.
Recherche Sabine.
Genau, also wie schaut's aus? Also mal allgemein ist es so, Beziehungen werden ja viel erforscht. Ich meine, Melissa weiß das, die beschäftigt sich auch mit einer anderen Art von Beziehungen in ihrer Forschung, nicht nur dieser Art. Aber allgemein ist es so, dass sowas wie Friends to Lovers eigentlich relativ wenig erforscht wird in der Wissenschaft. Die klassischen Settings sind diese eher Dating-Situationen oder Fremde lernen sich kennen. Was denkst du denn, warum?
Weil das ist ein zu kompliziertes Forschungsdesign.
Exactly. Also das Problem ist hauptsächlich, du müsstest dir über lange Zeit Paare anschauen, die sich dann unterschiedlich lange kennen und dann gucken, wann, also du kannst nicht einfach Leute beobachten und hoffen, dass die dann irgendwann sich ineinander verlieben. Deswegen wird sowas klassisch halt in so Laborsettings getestet und da kannst du dir halt viel einfacher anschauen, wie es ist, wenn sich Freunde oder Personen kennenlernen.
Ja, beziehungsweise du halt auch einfach romantische Paare in Retrospektive, also im Rückblick, ne? Aber dann hast du halt super viele Verzerrungen drin.
Genau. Es gibt eine Studie, die habe ich explizit dazu gefunden. Die haben das nämlich auch kritisiert, dass sie gemeint haben, ja, das wird sich viel zu wenig angeschaut, diese Art von in eine Beziehung gehen. Und die haben sich das im Endeffekt, oder haben dann mal geguckt. Allgemein ist es so, dass nur 8% der Journal-Artikel, die sie sich angeschaut haben, überhaupt mit dieser Art von Beziehung auseinandersetzen. Das ist der größte Teil. Eben, wie gesagt, fokussiert sich auf dieses Fremde lernen, sich kennen. Und die haben dann eine Meta-Analyse noch durchgeführt. Meta-Analyse ist es in der Forschung immer dann, wenn sie quasi über mehrere Studien hinweg einen durchschnittlichen Effekt versuchen zusammenzufassen, damit man quasi stabilere Ergebnisse bekommt und nicht nur jetzt das zum Beispiel für eine Population sich anguckt. Diese Meta-Analyse, das waren 7 Samples. Das heißt, die haben jetzt, so wie ich das verstanden habe, nicht selber quasi die Literatur durchsucht nach Studien, die schon gibt, sondern sie haben quasi über eine längere Zeit hinweg immer wieder das erhoben. Von 2002 bis 2020. Und das hat sich größtenteils mit Studierenden-Samples auseinandergesetzt.
Surprise, surprise!
Untersucht das Sample der Wissenschaft. Was denkst du denn? Wie hoch war der Prozentzahl von, muss ich sagen, fast 1900 Personen über diese 20 Jahre hinweg, die angegeben haben, dass ihre aktuelle Beziehung oder letzte Beziehung aus einer Freundschaft entstanden ist?
20%.
Fast 70%.
Ups!
Ich fand es auch krass hoch. Also das hätte ich nicht gedacht. Man muss aber so sagen, amerikanisches plus Canada-Sample, 1900 sind schon viele Personen, ist auch ein langer Zeitraum, aber muss nicht 1:1 übertragbar sein. Ja, fast 70% fand ich schon auch krass. Interessant fand ich auch, dass insbesondere, weil bemerke, wenn es die Personen unter 30 waren und schon verheiratet, deswegen meinte ich merke,
ja.
84% waren vorher Freunde oder Freundin.
Crazy.
In der LGBTQ-Plus-Community war der Prozentsatz noch mal höher. Das erklärt sich hauptsächlich dadurch, dass du dich tendenziell Leute eher über eine Art Safe Space kennenlernst oder über schon bestehende Freundschaften.
Ja, ergibt Sinn.
Und die gesamte Population, aus der man eine Person finden könnte, ist tendenziell auch kleiner. Deswegen macht das Sinn, dass es dann noch mal höher ist. Und es gab jetzt auch keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also es war gleichermaßen so. Durchschnittlich waren die Leute, was denkst du, wie lange waren sie befreundet, bevor sie in eine Beziehung eingegangen sind?
Das waren lauter Studis, ne?
Ja.
1 bis 2 Jahre?
Mhm. Wird geschätzt. Also durchschnittlich 22 Monate, median, bisschen akkurat in dem Zusammenhang, 12 Monate, also 1 bis 2 Jahre.
Na, immerhin so.
Genau. Und was ich auch spannend fand, ist, 70% haben auch gesagt, dass sie jetzt nicht gesagt haben, sie haben strategisch gewartet. Das heißt, sie waren nicht in der Friendzone und wollten da raus, sondern es war sie haben halt diese Freundschaft angefangen und dann ist das einfach so passiert. Also mit keiner Intention dahinter. Wobei 40% vorher irgendeine Art von F-Plus hatten, dann irgendwann mit der Person. Das fand ich auch lustig.
Wer hätte damit rechnen können?
Ja. Das heißt, eigentlich super spannend fand ich. Tendenziell ist es so, was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass Personen, die quasi den Partner, die Partnerin als besten Freund bezeichnen, dass die tendenziell auch mehr Nähe und Verbundenheit mit dem Partner, der Partnerin berichten, dass physische Attraktivität jetzt nicht so eine hohe Rolle spielt, oft, weil mit Freunden, Freunden, ja. Das ist einfach was anderes. Also
da fände ich mal Vergleichszahlen spannend mit Leuten, die sich zum Beispiel über Datingportale kennengelernt haben, wo ja, glaube ich, physische Attraktivität super relevant ist, weil auf was willst du dich sonst stützen?
Ja, genau, da habe ich mir auch gedacht. Und allgemein ist es aber trotzdem so, dass natürlich, also man gute Freundschaften jetzt unabhängig davon generell, also ob es jetzt eine Person ist, mit der du später eine Beziehung eingehst oder nicht, schlechte Erfahrungen im Leben abpuffern. Das heißt, einfach quasi das kompensieren können. Das heißt, die Zufriedenheit mit dem Partner, der Partnerin, sagt in dem Fall dann die Zufriedenheit im Leben genauso vorher wie eine gute Freundschaft. Allgemein ist es aber so, dass wir da urviel Forschungslücken haben. Also falls sich irgendjemand jetzt an dieser Stelle berufen fühlt dazu, das zu untersuchen, ist es so, dass wir eigentlich jetzt, wie du schon gesagt hast, jetzt irgendwie wenig explizite Vergleiche haben zwischen auf die Art kennengelernt oder auf die Art kennengelernt. Es gibt eigentlich quasi keine Langzeitstudien, wo man sich das angeguckt hat, wie sich das dann vergleichsweise entwickelt über die Zeit hinweg. Genau, und es ist einfach generell zu wenig untersucht, würde ich sagen. Aber wenn wir jetzt nochmal zu Taylors Rat zurückgehen, das lässt sich schwer beantworten. Also es ist, lässt sich, finde ich, kein Rat daraus ableiten, ob man es jetzt kaputt machen soll, die Freundschaft oder nicht. Es ist nur so, wenn es auf natürliche Art und Weise passiert, dann kann es erfolgreich sein.
Da müsst ihr wohl eurem Bauchgefühl vertrauen. Wenn ihr die Friendship ruined und es geht schief, schießt nicht auf uns.
Genau, das war es abschließend dazu.
Danke dafür. Wie immer, sehr spannend.
Ich finde aber, wie gesagt, Beziehungsforschung ist generell etwas sehr Spannendes. Außer man muss die Daten dafür erheben. Dann ist das ganz furchtbar.
Ja.
Hast du mal an einer Tagebuchstudie teilgenommen,
ja,
wie du in einer Beziehung warst?
Ach so, nee, nicht in Beziehung, nur alleine. Aber also ich fände auch meine Tagebuchstudie, eine dyadische Tagebuchstudie spannend. Aber ein bisschen Wert lege ich dann doch auf mein psychisches Wohlbefinden.
Eine Freundin von mir hat das als Bachelorarbeit gemacht.
Oh Gott.
Und hat ihr Leben gehasst.
Ich...
Für alle, die nicht in der Wissenschaft sind, man hat da halt einfach mehrere Pains. Der eine Pain ist, du musst zwei Personen dazu motivieren, an deiner Studie teilzunehmen. Eine Person zu motivieren ist schon schwierig. Das heißt, man hat einen hohen Dropout allein von erste Person nimmt teil, aber die zweite muss ja auch teilnehmen. Und bei Tagebuchstudie musst du jeden Tag eine Person, zum Beispiel, das heißt eine Woche in unserem Fall damals nur gewesen, dazu motivieren, deinen Fragebogen auszufüllen.
Manchmal vielleicht sogar mehrmals täglich.
Ja, noch schlimmer.
Und man hat dann halt einfach Unmengen an Daten, die man zusammendrehen muss und auswerten muss. Und dann hat man fehlende Daten, mit denen man umgehen muss. Und deshalb habe ich für mich beschlossen, diese Forschungslücke darf jemand anders füllen.
Ja, das war es mit dem Auszug aus der Forschung. Ja, das war es eigentlich schon für heute. Melissa, ich habe es gar nicht am Schirm. Was ist denn das nächste Lied, was wir besprechen?
Actually Romantic.
Oh my God, that's actually romantic. Schauen wir mal, wie romantisch es hier wird.
Vielleicht haben wir wieder einen kleinen Plot-Twist.
Na gut, dann hören wir uns das nächste Mal.
Wie immer, der Reminder, bitte, bitte folgt uns auf der Plattform, wo ihr uns hört. Das ist wirklich wichtig für uns, damit wir mehr Menschen angezeigt werden. Bewertet uns, bitte positiv. Schreibt nette Kommentare. Auf Spotify, auf Instagram, schreibt uns Nachrichten. Wir freuen uns, wenn wir auch von euch hören, wenn wir Feedback kriegen. Wenn ihr irgendwie Ideen habt, was wir mal mit einfließen lassen sollten, vielleicht auch für kommende Songs, gebt uns da gerne Input. Wir sind da sehr offen dafür. Mir ist auch gekommen, vielleicht sollten wir diese Message auch einfach mal nicht immer ans Ende packen, sondern vielleicht auch schon mal an den Anfang oder in die Mitte, damit es auch wirklich alle hören.
Aber das ist der Call to Action, der muss am Schluss sein. Ja, aber das hören die Leute auf die Folge zu hören, weil sie sich in unserem tollen Instagram-Kanal verscrollen.
Ja, aber wenn der Call to Action nicht gehört wird, dann callt er auch nicht zur Action.
Stimmt.
Ja, in diesem Sinne,
habt eine schöne Woche.
Ja, und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Baba.
Ade.